Grüße euch alle ganz herzlich. Ich will heute einfach eine Einzelpredigt machen, die jetzt Bezug zu keiner anderen Predigt hat. Ich wollte jetzt keine neue Predigtreihe anfangen, sondern wir wollen heute einen Gang durch das Johannesevangelium machen und wollen dabei eine bestimmte Sache entdecken, die uns dieses Evangelium deutlich machen will. Aber bevor wir das machen, will ich nochmal beten. Vater, dich wollen wir anbeten, dass wir das tun dürfen, dass wir auf dich hören dürfen und wollen wir dich deswegen bitten, Herr, dass du uns dadurch Kraft gibst, dass du uns Ausrichtung gibst, dass du uns Veränderung gibst, Umkehr, Sündenerkenntnis oder auch ja, Ermutigung und Kraft für einfach ja, für die nächste Zeit, in der wir es brauchen, aber auch eine gute Ausrichtung ja, für diese Erinnerung an Weihnachten und an die Herrlichkeit deines Sohnes. Vater, das wirk du bitte bei uns und du Großes durch deinen Geist, Herr, der dein Wort gebraucht in meiner Schwachheit. Danke dir. Amen. Wir Menschen, wir wollen ja alle irgendwie Gott sein, gell? Die Hindus, die wollen sich ja irgendwie im Göttlichen auflösen. Wir hier, so in unserer individuellen westlichen Gesellschaft, wir wollen alles selber bestimmen, über alles unser eigener Herr sein, letztlich somit auch Gott sein. Ja, muss ich nur aktuelle Debatten, zum Beispiel über die Sterbehilfe oder so anschauen, wo wir selbst noch im Tod unser eigener Gott sein wollen. Alles soll hier immer höher, schneller, weiter sein. Letztlich eigentlich wie schon beim Turmbau zu Babel, ja, wo sich die Leute, die Menschen selber einen Namen machen wollten und somit Gott spielen wollten. Begonnen hat dieses ganze Streben von uns Menschen schon im Garten Eden. Ja, damals, als der Teufel uns die Worte ins Ohr flüsterte, ihr werdet sein wie Gott. Ja, und dieser Lüge, der rennen wir bis heute nach. Von dem her ist es auch nichts Neues. Es hat schon damals bei den ersten Menschen angefangen und da sind wir Menschen wirklich alle gleich. Da gibt es keine Unterschiede bei uns. Wir haben ja heute den 4. Advent. Ja? Das heißt, Weihnachten steht kurz vor der Tür, wir warten auf die Ankunft Jesu. Das bedeutet ja Advent wörtlich, ja, Ankunft, wir warten auf seine Ankunft. Er ist ja schon mal gekommen. Vor über 2000 Jahren kam er zum ersten Mal hierher als Mensch ganz konkret. Und jetzt im Advent erinnern wir uns dran, an diese Ankunft, die eben schon ein paar tausend Jahre her ist. Da erinnern wir uns jetzt an Advent und auch an Weihnachten ganz konkret. Aber wollen uns dann natürlich auch daran erinnern, an seine zweite Ankunft, an den zweiten Advent, das, was noch aussteht, was noch kommt, an seine Wiederkunft, wenn wir dann endgültig bei ihm sein dürfen. Ich will heute in dieser Predigt mich aber auf diesen ersten Advent, die erste Ankunft Jesu, konzentrieren. Jeder Mensch will Gott sein, habe ich gesagt. Aber nur ein Gott wollte Mensch sein. Jeder Mensch will Gott sein, aber nur ein Gott wollte Mensch sein. So könnte man das nämlich zusammenfassen, die Weihnachtsbotschaft. Gott wird ein Mensch und handelt damit völlig konträr zu unserem menschlichen Streben nach oben. Er wird ein Mensch und handelt ganz anders wie wir, die wir immer zum Göttlichen hinwollen oder selber Gott sein wollen. Und das wollen wir uns heute im Johannesevangelium anschauen, wie das bei uns im Herrn Jesus war. Ja, wir kennen es, wollen jetzt an Weihnachten dran denken, er kommt auf unsere Welt, Gott kommt und wird ein Mensch Und dieses Kommen war von Erniedrigung geprägt. Ja, der König aller Könige, Gott selber, der seit Jahrtausenden von unzähligen Engeln angebetet wird, jede Sekunde, er verlässt seinen Königsthron, verlässt den göttlichen Thron, legt seine göttlichen Rechte ab und wird ein Mensch. Nicht irgendein Mensch, sondern wird ein kleines, hilfloses Baby. Nicht im Königspalast geboren, sondern in einem rauen Stall, weil niemand Platz für ihn hatte. Ja, das heißt, der König dieser Welt, er kommt in seine Welt, die ja ihm gehört, aber kaum jemand interessiert es. Ich will uns da die erste Stelle aus dem Johannesevangelium vorlesen, in Kapitel 1, Vers 11. Wir werden viele Stellen im Johannesevangelium lesen. Jetzt Kapitel 1, Vers 11. Er, das meint eben Jesus, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. Er ist dorthin gekommen, was ihm gehört hat, in das Seine, was er geschaffen hat. Aber diejenigen, die er geschaffen hat und die ihm gehören, die nahmen ihn nicht an, hatten nicht mal einen Platz für ihn, sondern er musste in einem Stall geboren werden. Mehr noch, gleich als Baby mussten seine Eltern mit ihm fliehen, weil er umgebracht werden sollte vom neidischen König Herodes. Von dem her, es war nicht unbedingt ein königlicher Start, oder? Wie man sich das vielleicht so vorstellt. Aber nicht nur der Start war so, sondern sein Leben ging genau so weiter. Er hatte nie einen großen Besitz gehabt, wurde teilweise zwar von vielen geliebt, aber auch schnell wieder verworfen, als er dann mal Klartext gepredigt hat. Und er lebte eigentlich in seinem öffentlichen Auftreten fast nur Ablehnung. Trotz alledem, das, wo es ja eigentlich gar nicht so nach einem König scheint, zeigt uns hier das Johannesevangelium ganz klar auf, dass er trotzdem der König aller Könige ist. Und dieses Evangelium entfaltet dieses Thema sehr schön. Kapitel 1, Vers 49. Nathanael, er redet mit Jesus, antwortete ihm und sprach: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Hier war also einer von seinen Jüngern, einer von seinen Nachfolgern, der ihm genau das bestätigt hat. Du bist der König. Also seine Jünger, die haben das bestätigt. In Kapitel 18 lesen wir, dass Jesus es auch selber bestätigt, dass er der König aller Könige ist. Ja, und zwar bestätigt er das dem Pilatus, also der damalig höchsten Instanz in Jerusalem. Hat er bestätigt, dass er der König ist. Und in Johannes 12 bestätigt es eine große, große Volksmenge, die alle mit Jesus gegangen sind. Und als er dann nach Jerusalem einzog, bestätigen sie: Jetzt kommt der König, jetzt kommt der wahre König, der in die Königshauptstadt einzieht. Und die rufen ihn als König aus. Aber was macht Jesus? Er lässt sich nicht von ihnen zum König machen. Er nimmt diese Krone, nimmt er nicht an. Diese Volksmenge, die wollte ihn schon mal zum König machen, in Kapitel 6. Und auch damals hat er diese Königskrone nicht angenommen. Ich lese ins Kapitel 6, Vers 15. Da nun Jesus erkannte, dass sie kommen und ihn ergreifen wollten, um ihn zum König zu machen, zog er sich wieder auf den Berg zurück, er allein. Da waren über 5000 Menschen zusammen und er hat sie mit nur 5 Broten und 2 Fischen alles satt gemacht. Und das war ein Zeichen, er ist der König, er ist der Messias, der versprochene Retter. Und sie wollten ihn zum König machen. Was macht Jesus? Er lässt sich nicht auf den Thron erheben, er nimmt diese Krone nicht an, sondern er zieht sich zurück. Warum? Warum macht er das so? Der Herr Jesus wusste ganz klar schon im Voraus, wie seine Thronbesteigung sein sollte, wie er die Krone annimmt, wie seine Krönung passieren wird. Das wusste er ganz klar im Voraus. Und er wusste, so soll es nicht sein. Nicht auf diesem Weg. Ganz am Anfang im Johannesevangelium, nämlich schon in Kapitel 3, im Gespräch mit Nikodemus, sagt er etwas darüber, wie denn seine Thronbesteigung aussehen wird. Ich lese uns Johannes 3, Vers 13 bis 15. Jesus sagt: Niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Bevor Jesus also in den Himmel hinaufsteigen konnte, sagt er hier, musste er erstmal herabsteigen und er musste ein Sohn des Menschen werden. Aber dann sagt er, dass er schon herabgestiegen ist, dass er Mensch wurde und dass er dann aber erhöht werden wird. Aber wie wird er erhöht? Was sagt er hier? Wie Mose die Schlange in der Wüste erhöhte. Ja, so wie Mose es also schon mal getan hat. Ja, der damals von Gott eine Schlange aus Bronze nachbauen sollte, die auf einen Pfahl machen sollte und sie dann mitten im Lager erhöhen sollte. So sagt also Jesus, dass auch er erhöht wird. Wie ist also seine Erhöhung? In Kapitel 12 macht es deutlicher, was er damit meint. Ich lese uns Vers 23 und Vers 24, was Jesus dort sagt, wie diese Erhöhung stattfindet. Er antwortete ihnen und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Hier redet er auch von seiner Verherrlichung, ja, also von dem, wie er als König eingesetzt wird, von seiner Erhöhung. Aber sagt dann im nächsten Satz, dass es was mit seinem Tod zu tun haben wird, sodass er viel, viel Frucht bringt. Ja, vorher hat er gesagt zu dem Nikodemus, dass es etwas mit einer Erhöhung zu tun hat, wie Mose die Schlange. Und das hat letztlich ein Gericht gezeigt über die Schlange und stand eigentlich für den Tod. Und so sagt es auch hier, er muss verherrlicht werden, er muss erhöht werden, er muss als König eingesetzt werden, aber wie ein Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Und dann geht daraus dieser Same geht auf und es entsteht ein Weizen, eine Ähre mit vielen, vielen Weizenkörnern, mit viel Frucht. So sagt er es auch schon. Er redet also von seinem Tod, von seiner Kreuzigung. Und nennt diesen Tod, diesen Tod am Kreuz, den nennt er Erhöhung, nennt es Verherrlichung. So wird er den Thron besteigen. Das macht uns das Johannesevangelium klar, dass Jesus es immer wieder gesagt hat. Er wird seinen Thron besteigen, indem er am Kreuz erhöht wird, indem er sterben wird. Dort am Kreuz begann Jesu Thronbesteigung, als er eben erhöht wurde. Völlig anders, wie wir eigentlich so diese Worte erhöht oder verherrlicht werden füllen würden, oder? Und eigentlich völlig anders, wie wir es auch hier in dieser Welt sehen. Selbst ja, auch bei denen, die eben in Hoheit sind, den Herren dieser Welt. Völlig anders, wie wir es da kennen, oder? Und Jesus Er wird nicht dazu gezwungen. Er macht das Ganze freiwillig. Er sagt schon, dafür bin ich in die Welt gekommen. Er macht es freiwillig, geht er diesen Weg, ohne sich da überhaupt retten zu lassen. Er hätte sich retten lassen können. Schaut mal, ich lese es nur Vers 27 und 28, immer noch in Kapitel 12. Er sagt, jetzt ist meine Seele bestürzt. Das heißt, er hatte sogar Angst davor. Das war nicht ein leichter Weg für ihn. Er war ja Gott und das ist kein Problem. Nein, er war auch Mensch. Und er hatte Angst davor, er war bestürzt darüber. Und was heißt es weiter? Aber was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde? Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Und jetzt, was sagt er stattdessen? Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und werde ihn wieder verherrlichen. Weil er so handelt und es freiwillig tut und sich nicht hat herausretten lassen, deswegen wird er oder ist er schon verherrlicht und wird noch mehr am Kreuz verherrlicht werden. Das ist nämlich seine Verherrlichung, seine Thronbesteigung. Schauen wir uns also im Johannesevangelium diese Erhöhung, diese Thronbesteigung an. Wie begann Christus sich als König auf den Thron zu setzen? Wie hat das Ganze ausgesehen? Dafür lasst uns noch kurz in das Alte Testament gehen, nämlich zu dem König Salomo, um zu sehen, wie hat denn damals im Normalfall eine Thronbesteigung von einem großen König ausgesehen. Ich lese uns 1. Könige Kapitel 1, Vers 32 bis 40. Da sehen wir, wie hat Salomo als König von Israel, wie hat er den Thron bestiegen? Und dann werden wir das mit dem Johannesevangelium vergleichen, wie hat Jesus den Thron bestiegen? Denn Johannes greift vieles da davon auf, oder er greift alles da davon auf und zeigt, wie es bei Jesus passiert ist. Schauen wir es bei Salomo an, 1. Könige 1, Vers 32 bis 40. Daraufhin sagte der König David, ruft mir den Priester Zadok und den Propheten Nathan und Benaja, den Sohn Jojadas. Und sie kamen herein vor den König, und der König sprach zu ihnen, nehmt die Diener eures Herrn mit euch und lasst meinen Sohn Salomo auf meiner eigenen Mauleselin reiten und führt ihn zum Gihon hinab. Und der Priester Zadok und der Prophet Nathan sollen ihn dort zum König über Israel salben. Und ihr sollt ins Horn stoßen und sagen, es lebe der König Salomo. Dann zieht wieder herauf hinter ihm her, und er soll hereinkommen und sich auf meinen Thron setzen. Er ist es, der an meiner Stelle König sein soll. Ich habe ihn dazu bestimmt, Fürst über Israel und über Juda zu sein. Da antwortete Benaja, der Sohn Jojadas, dem König und sagte, Amen, so spreche der Herr, der Gott meines Herrn, des Königs. So wie der Herr meinem Herrn, dem König, mit ihm gewesen ist, so möge er es mit Salomo sein und seinen Thron noch größer machen als den König, als den Thron meines Herrn, des Königs David. So zogen der Priester Zadok und der Prophet Nathan und Benaja, der Sohn Jojadas, und die Kreter und Pleter hinab und ließen Salomo auf der Mauleselin des Königs David reiten und führten ihn zum Gihon. Und der Priester Zadok holte das Ölhorn aus dem Zelt und salbte Salomo. Und sie stießen ins Horn und alles Volk sprach, es lebe der König Salomo. Und alles Volk zog hinauf hinter ihm her und das Volk blies in Flöten und sie freuten sich mit großer Freude, sodass die Erde fast vor ihrem Geschrei. Wollte er Salomo zum Nachfolger einsetzen? Was hat er gesagt, wie soll das passieren? Ja, zuerst proklamiert er als der amtierende König den neuen König. Dann sagt er, sie sollen ihn mit Öl salben, sollen ihn dann auf seine Mauleselin reiten lassen und dann soll Salomo als neuer König dem Volk vorgestellt werden. Ja, das ist die sogenannte Königsepiphanie. Das Volk hat dann laut gejubelt und hat ihn dann somit als König angenommen. Und dann, wenn wir noch weiter gelesen hätten, würden wir sehen, Salomo ersetzt sich dann auf den Thron Davids und später, er nimmt auch die Krone an, bekommt sie auf seinen Kopf gesetzt. So wurde also damals dort in Israel jemand zum König eingesetzt, wurde zum König gesalbt. Jetzt lasst uns ins Johannesevangelium wieder reinschauen und dort sehen, dass all diese Punkte auch aufgegriffen werden im Leben Jesu. Und damit wird gezeigt, einmal wird gezeigt, Jesus ist König und Jesus hat seinen Thron bestiegen. Und zum anderen Mal wird uns aber gezeigt, wie hat er das Ganze gemacht? Wie hat er sich auf seinen Thron gesetzt? Das Johannesevangelium beginnt mit der Salbung. Natürlich nicht, weil es sich Johannes ausgedacht hat, sondern weil es im Leben Jesu eben als erstes stattgefunden hat. Und zwar in Kapitel 12 immer noch. Jesus wird gesalbt. Und zwar in Vers 1 bis 8 lesen wir davon. Ich lese uns aber nur Vers 3 vor. Dann nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Salomo wurde am Kopf gesalbt. Bei Jesus heißt nicht nur am Kopf, sondern er wurde auch an den Füßen gesalbt. Ja, wirklich komplett gesalbt. Warum? Schau mal Vers 7, was Jesus sagt. Er sagt, lass sie. Möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Er sagt, diese Salbung ist keine normale Salbung für einen König, sondern es ist zusätzlich eine Salbung für sein Begräbnis, eine Salbung für seinen Tod. Hier wird also schon klar, was gehört zu seiner Salbung oder zu seiner Thronbesteigung dazu. Was gehört dazu, dass er als König gesalbt wird? Nämlich, dass er auch zum Tod gesalbt wird. Das gehört ausdrücklich bei ihm dazu. Wir haben ja gelesen bei Salomo, er wurde am Gihon, das war eine Quelle, ein Teich, das war südöstlich von Jerusalem. Dort wurde er von den Priestern gesalbt. Auch Jesus wurde südöstlich von Jerusalem, ganz in der Nähe von diesem Teich wurde er gesalbt, nämlich in Bethanien. Aber wie war es bei den Priestern? Ja, wir lesen da ja nichts von Priestern, sondern hier eine Frau hat ihn gesalbt. Die Priester waren nachher diejenigen, die gesagt haben, kreuzige ihn, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Bei Jesus war es also ganz anders. Sie, die ihn eigentlich salben sollten zum König, die haben seine Königsherrschaft geleugnet. Die haben dafür gesorgt, dass er ans Kreuz kam. Aber damit haben sie dafür gesorgt, dass er zum König eingesetzt wurde, auch wenn sie es gar nicht wollten. Ja, zu ihrem Leidwesen haben sie Jesus erhöht, an ein Kreuz hochgehängt. Das, was sie nicht wollten, haben sie letztlich doch gemacht, nämlich ihn auf den Thron gesetzt. Es folgt dann der Ritt auf dem Königstier. Auch bei Jesus, ja, Salomo, er ritt ja dann auf dem Königstier vorneweg nach Jerusalem ein und zwar unter dem Jubel des Volkes. Und auch Jesus, er ritt dann nach Jerusalem ein auf dem Tier, das schon die Propheten verheißen hatten in Zacharia 9, Vers 9. Ich lese uns auch in Kapitel 12 die Verse 12 bis 15 vor. Am folgenden Tag, als die große Volksmenge, die zu dem Fest gekommen war, hörte, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie die Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und schrien: Hosanna, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn und der König Israels. Jesus aber fand einen jungen Esel und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf einem Eselsfüllen. Weiter kommt dann im Johannesevangelium die Proklamation des Königs. Nachdem er jetzt eingeritten ist in die Königshauptstadt nach Jerusalem, da wird er als König proklamiert. Der Salomo, er wurde es ja von David, also vom amtierenden König, sodass niemand widersprechen konnte, wurde er zum neuen König ausgerufen. Wie war es bei Jesus? Niemand stand ihm bei. Alle haben ihn verlassen und er musste selber proklamieren, dass er der König ist, nämlich vor Pilatus. Dort war er ganz auf sich allein gestellt. In Kapitel 18 lese ich uns Vers 36 und 37. Pilatus fragt ihn und Jesus antwortet: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Da sprach Pilatus zu ihm: Also bist du doch ein König? Jesus antwortete: Du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Jesus war auf sich allein gestellt in dieser Sache. Und trotzdem ging seine Thronbesteigung weiter. Wie der Salomo wurde auch er dann gekrönt. Pilatus hat weiter mit ihm geredet, kam aber dann nicht gegen die Priester an, die Jesus kreuzigen wollten. Und Pilatus hat dann letztlich entschieden, was in Kapitel 19 steht, in den ersten drei Versen. Dann nahm nun Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln, und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und warfen ihm ein Purpurgewand um, und sie kamen zu ihm und sagten: Sei gegrüßt, König der Juden. Und sie gaben ihm Schläge ins Gesicht. Und Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen. Erstmal soweit. Im Gegensatz zu einer schweren, wertvollen Krone, die sicherlich der Salomo aufgesetzt bekommen hat, bekommt Jesus eine ganz einfache, schlichte und leichte Krone. Aber eine Krone, die ihm das Blut ins Gesicht trieb, nämlich eine Krone aus Dornen. Und er bekommt auch einen Purpurmantel umgeworfen, einen richtig kostbaren Mantel. Den hat er sogar vom König Herodes bekommen, bei dem er zwischenzeitlich auch noch war. Er sah aus wie ein König, aber mit dieser Krone dann doch nicht. Und so, in diesem Zustand, stellt der Pilatus ihn dem Volk vor. Ja, also die sogenannte Königsepiphanie. Er präsentiert dem Volk seinen König mit einer Krone, mit einem Purpurgewand, einem wertvollen Gewand, auch noch einem Stab, ja, also einem Herrscherstab. So wird er, wie der Salomo, auch dem Volk vorgestellt. Ich lese uns gerade weiter in Vers 4. Pilatus ging wieder hinaus und spricht zu ihnen: Siehe, ich führe ihn zu euch heraus, damit ihr wisst, dass ich keinerlei Schuld an ihm finde. Jesus nun ging hinaus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand. Aber wie reagiert das Volk? Während Salomo wohlwollend vom Volk angenommen wird, bejubelt wird, da lesen wir bei Jesus Folgendes, Kapitel 19, Vers 13 bis 16. Als nun Pilatus diese Worte hörte, führte er Jesus hinaus, setzte sich auf den Richterstuhl an einen Ort, genannt Steinpflaster, auf Hebräisch aber Gabbata. Es war aber Rüsttag des Passa, es war um die sechste Stunde. Und er spricht zu den Juden: Siehe, euer König! Sie aber schrien: Weg, weg, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Euren König soll ich kreuzigen? Die hohen Priester antworteten: Wir haben keinen König außer dem Kaiser. Dann nun lieferte er ihn an sie aus, dass er gekreuzigt würde. Sie aber nahmen Jesus hin und führten ihn fort. Sein eigenes Volk lehnt ihn ab, als er ihnen als König vorgestellt wird. Bei Salomo hat dann die Thronbesteigung als diesen letzten Akt gefolgt unter dem Jubel des Volkes. Und Jesus, auch bei ihm, kommt jetzt die Thronbesteigung. Ich lese uns Vers 17 bis 19. Und er selbst trug sein Kreuz. Das war sein Thron. Er selbst trug sein Kreuz und ging hinaus an der Stätte, genannt Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt, wo sie ihn kreuzigten und zwei andere mit ihm, auf dieser und auf jener Seite, Jesus aber in der Mitte. Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Es war aber geschrieben: Jesus der Nazaräer, der König der Juden. Auch Jesus, er bestieg seinen Thron, er wurde dort auf einem Kreuz erhöht, er wurde verherrlicht. Allerdings nicht auf einem goldenen Thron mit Stufen, bequemem Polster, sondern an einem Kreuz, einem rauen Holzbalken, einem der brutalsten Tötungswerkzeuge der damaligen Zeit. Das will uns das Johannesevangelium zeigen, dass Jesu leidendes Königtum von der Salbung angefangen bis hin zur Thronbesteigung hier am Kreuz eingesetzt wurde. Dort ist Jesus zum König eingesetzt worden. Ja, das Johannesevangelium zeigt uns auch weiterhin auf, dass diese Thronbesteigung weiterging, ja, dass sie nicht dort am Kreuz endete, als ein jämmerlicher König. Es zeigt, die Thronbesteigung ging weiter, eben durch das, dass er dann auferstanden ist von den Toten, dass er in den Himmel aufgefahren ist, in großer Macht und Herrlichkeit. Und wenn wir dann auch noch die weiteren Schriften von Johannes, wie zum Beispiel die Offenbarung lesen, dann sehen wir, dass er auf dem wahren Thron im Himmel jetzt sitzt, dass er, nachdem er auferstanden ist und in den Himmel gefahren ist, jetzt alle Macht hat und über alles regiert und jede Herrlichkeit hat. Und trotzdem, das Johannesevangelium will uns zuerst das aufzeigen. Dieses Königtum begann mit Erniedrigung und endete vorläufig mit der größten Schmach, nämlich am Kreuz, in dem er gestorben ist. Das will uns das Johannesevangelium deutlich machen, wie Jesu Königsherrschaft ausgesehen hat. Denn dort am Kreuz wurde er als ein Mensch auf den Thron gesetzt und als Mensch zum König eingesetzt. Zu dem König, der er schon immer als Gott war. Aber hier am Kreuz, da wurde er jetzt als Mensch eingesetzt, weil er hat den Tod und die ewige Verdammnis besiegt und hat für unsere Schuld vor Gott bezahlt. Und somit hat er am Kreuz auch den Teufel als den Fürsten dieser Welt hat er besiegt und den Kopf zertreten und zeigt, wer der wahre König ist und wer die Macht hat, selbst dann über den Tod, dass er sich freiwillig dorthin geben kann und auch wieder auferstehen kann. War er also ein schwacher König? Wurde er wegen einer fehlenden Macht gekreuzigt? Absolut nicht. Absolut nicht. Er ging diesen demütigen Weg freiwillig. freiwillig, einmal um sich zu verherrlichen, indem er dadurch zeigte, was für ein König er ist. Nämlich ein König, der für uns bezahlt, der Gnade mit uns hat. Ein König, der sich selber für uns hingibt, einer, der sein erwähltes Volk liebt. Denn das alles hat er für uns auch getan. Stellt euch das vor, der König der Könige, Gott hat es für uns Sünder getan. Für uns Schurken ist er gestorben. Wenn man sich das vorstellt, Gott und Sterben, das geht eigentlich gar nicht. Und für Gottlose wie uns tut er das. Tut es trotzdem, wird Mensch und tut es. Hat er diese Schmach ertragen und trotzdem sein Königtum bewiesen. Das will uns das Johannesevangelium deutlich machen. Was für ein, also dass er der König ist, aber auch was für ein König er ist. Und wie sein Königtum als Mensch begonnen hat. Wenn wir jetzt das Ganze hier im Johannesevangelium sehen, was heißt das für uns? Was soll uns das klar machen? Ich denke ganz einfach, bitte heute jetzt mal, bete ihn dafür an. Lob ihn dafür. Durch dein ganzes Leben bete ihn an, indem du einfach nichts mehr anderes auch ausdrückst, durch deinen ganzen Lebensstil hindurch, was er für dich getan hat. Bete ihn an, durch Worte, aber auch durch dein Leben. Und dann besonders auch jetzt in dieser Weihnachtszeit, lass uns daran denken, wer dort in dieser Krippe lag, wer dieses Kind ist, wer dort ein Mensch wurde und was für eine Erniedrigung das war, die er da auf sich genommen hat und sein ganzes Leben hindurch hatte. Und bedenkt es, wenn der Weg deines Herrn so war, von Erniedrigung geprägt, demütig, was denkst du, wie wird dein Weg sein? Wird dein Weg irgendein anderer sein in dieser Welt? Der Weg eines Christen wird der niedrige und der demütige Weg sein, ja, auf dem man Schmach aus Spott oder Benachteiligung teilweise auch hin bis zu Schlägen und Tod hinnehmen muss, wie es auch bei Christus war. Und wie es in den meisten Ländern dieser Welt für Kinder Gottes aussieht. Deswegen frage ich dich, ist das für dich okay? Ist das deine Vorstellung von Christentum? Wenn wir jetzt an Weihnachten wieder dieses süße Kind in der Krippe dort liegen sehen, das teilweise auch irgendwie ein bisschen verklärt oder manchmal auch kitschig aussieht, je nach Darstellung, dann muss uns eins klar sein. Für ihn war das kein schöner Ort. Das war Überlebenskampf pur von Anfang an. Ja, er sollte sogar getötet werden gleich. Und deswegen auch du wirst als Christ Probleme bekommen. Denn der Jünger ist nicht über den Meister, sagt Jesus. Und wenn sie mich verfolgt haben, dann werden sie auch euch verfolgen, sagt er. Da leben wir wirklich hier in Europa gerade in einer Ausnahmesituation. Noch, wenn man sich mal die ganze Kirchengeschichte anschaut. Aber dieser Weg ist okay, der ist gut. Dieser Weg ist gut. Denn es macht uns unserem Herrn Jesus ähnlicher. Er hatte keinen anderen Weg. Und es macht uns ihm ähnlicher und lässt uns dann auch mehr auf die ewigen Dinge schauen, als hier auf dieses Irdische. Deswegen scheut euch nicht davor, den gleichen Weg wie unser Herr zu gehen. Ich sage das auch zu mir selber. Mir ist auch selber schwerfällt. Scheut euch nicht davor. Wenn du jetzt noch kein Kind Gottes bist, dann will ich dir auch sagen, überleg es dir gut, ob du ihm nachfolgen willst. Überleg es dir gut. Ja, das ist herrlich. Ich bereue es nicht. Es ist herrlich. Das bringt unendliche Freude. Noch viel mehr Freude in der Ewigkeit. Aber Trotzdem, hier und jetzt, bis es soweit ist, man bei ihm sein wird, hier und jetzt, da wird es Schmerz mit sich bringen, es wird Entbehrung mit sich bringen, wenn du diesem Mann der Schmerzen folgst. Weil er hat für uns das erlitten und hat für uns die Königskrone abgelegt, um sie erst später wieder zu nehmen. Und so wird auch das Leben eines Christen sein. Er wird erst später diese Krone vollständig bekommen. Im Johannesevangelium, da ist die Erhöhung Jesu, geht immer zuerst ans Kreuz. Dort begann Jesu Thronbesteigung. Und lasst uns noch ganz kurz schauen, wie hat sie geendet? Wie hat Jesu Thronbesteigung geendet? Nämlich mit der Auferstehung und auch mit der Himmelfahrt, bei der er sich dann auf den ewigen himmlischen Thron gesetzt hat und nach dem Leid, das er erlitten hat, jetzt ewig herrschen wird. Für ewig hat er sich wieder dort auf den Platz gesetzt, von dem er herkam. Aber jetzt, als Gott und als Mensch, sitzt er auf diesem Thron. Und ganz im Gegensatz zu denen, die jetzt hoch hinaus wollen, deren Fall aber mal umso größer werden wird. Die Verherrlichung von denen, die jetzt schon seinen Weg gehen, die wird umso größer sein. Nämlich dürfen wir mit auf diesem Thron von ihm sitzen, wenn wir bei ihm sind. Wir gehören dort jetzt schon dazu und dürfen es auch mal ganz real erleben, dort schon mitzusitzen. Deswegen wähl den richtigen Weg. Wähl den richtigen Weg. Ich ende mit Jesu Worten aus Kapitel 12, Vers 32. Mit dieser schönen Perspektive. Johannes 12, Vers 32. Und wenn ich, sagt Jesus, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle zu mir ziehen. Er wird uns dann zu sich ziehen, mit in diese Erhöhung, nicht in die Erhöhung ans Kreuz, weil das hat er erlitten, sondern die Erhöhung auf seinen ewigen Thron dort im Himmel. Ich will ihn dafür noch preisen.